Wir feiern miteinander Gottesdienst und tun das im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute Morgen. Schön, dass Sie mit mir zusammen feiern. Heute beginnt unsere Herbstpredigtreihe. 4 Gottesdienste zu einem Thema. Er wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 4 Predigten in Kriegszeiten, die Hass, Rache, Vergeltung und Frieden bedenken und fragen, wie wir als Christinnen und Christen damit umgehen können. Ich beginne heute mit der Frage, vernichtet Gott meine Feinde? Gemeinsam beten wir den Psalm 146, die Nummer 757. Halleluja, lobe den Herrn meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe. Verlasset euch nicht auf Fürsten. Denn des Menschen Geist muss davon und er muss wieder zur Erde werden. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist. Der Himmel und Erde gemacht hat, der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen. Der Herr ist König ewiglich. Gott, du bist treu. Auf dich können wir uns verlassen. Komm du in unsere Mitte. Wir bitten dich, komm, Geist des Friedens, entwaffne die Herzen der Gewalttätigen. Komm, Geist der Versöhnung, befreie die Streitenden aus ihren Konflikten. Komm, Geist der Feuersglut, läutere die Gedanken der Verhärteten. Komm, Geist der Hoffnung, begleite die Flüchtenden auf ihrem Weg. Komm, Geist des Trostes, lindere den Schmerz der Trauernden. Komm, Geist der Geborgenheit, bereite eine Heimat in der Fremde. Komm, Geist der Wahrheit, schenke Worte voller Kraft. Komm, Geist der Liebe, öffne unser Herz und unsere Hände. Komm, Heiliger Geist. In der Stille bringen wir vor Gott, was uns auf dem Herzen liegt.
Der Herr ist König ewiglich, dein Gott Zion für und für. Halleluja. Amen.
Ich bitte Sie, zur Schriftlesung Platz zu nehmen.
Ich lese Worte von Jesus. Vor langer Zeit hat er sie auf einem Berg, sagt man, gesprochen. Sie finden sich im 5. Kapitel des Evangeliums, wie Matthäus überliefert. Über die Zeit haben sich Menschen immer wieder an diesen Worten orientiert. In der aktuellen Situation hören sie sich für viele befremdlich und weltfern an. das Gebot maßvoll zu vergelten. Ihr wisst, dass gesagt worden ist, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich sage euch aber, wehrt euch nicht gegen Menschen, die euch etwas Böses antun, sondern wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte auch die andere Seite hin. Wenn dich jemand verklagen will, um dein Hemd zu bekommen, dann gib ihm noch deinen Mantel dazu. Wenn dich da jemand dazu zwingt, seine Sachen eine Meile zu tragen, dann geh 2 Meilen mit ihm. Wenn dich jemand um etwas bittet, dann gib es ihm. Und wenn jemand etwas von dir leihen will, dann sag nicht nein. Ihr wisst, dass gesagt worden ist, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich sage euch aber, liebt eure Feinde, betet für sie, die euch verfolgen. So werdet ihr zu Kindern eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über bösen und über guten Menschen. Und er lässt es regnen auf gerechte und ungerechte Menschen. Denn wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn erwartet ihr da von Gott? Verhalten sich nicht die Zolleinnehmer nicht genauso? Und wenn ihr nur eure Geschwister grüßt, was tut ihr da Besonderes? Verhalten sich die Heiden nicht genauso? Für euch aber gilt, seid vollkommen, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Herr, dein Wort ist meine Fußesleuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Selig seid ihr. Wir singen gemeinsam das Lied Nummer 651.
Liebe Gemeinde, unsere Welt ist eine andere geworden seit Beginn des Angriffs von Russland auf die Ukraine. Was wir täglich in den Medien hören, ist für mich aber noch immer ungewohnt. Da kommen ehemalige Generäle zu Wort, reden über Panzertypen, Kriegsstrategien und Frontverläufe. Von Vernichtung ist die Rede, von Aggression, der man sich entgegenstellen muss, von Vergeltung, ja, auch von Rache. Da wird über einen präventiven Erstschlag mit Atomwaffen nachgedacht und Verhandlungen mit dem Feind kategorisch ausgeschlossen. Wir erleben eine Redewende. Jetzt dominiert die Sprache des Krieges. Wenig verwunderlich bei den schlimmen Kriegsverbrechen, bei Angriffen auf die Zivilbevölkerung und. Die Sprache des Friedens hat da das Nachsehen. Ein Politiker brachte es auf den Punkt. Pazifismus ist etwas für Friedenszeiten und jetzt ist Krieg. Ein solcher Satz wäre Anfang des Jahres kaum denkbar gewesen. Jetzt im heißen russisch-ukrainischen Krieg fühlt man sich in vielem an die Hochzeiten des Kalten Kriegs erinnert. Damals ging es um die Nachrüstung und Abschreckung, heute geht es um Vergeltung und Aufrüstung. Ich frage mich, lässt sich diese Redewende so einfach mit dem Glauben in Verbindung bringen? Können wir als Christinnen und Christen einstimmen in die Sprache des Krieges? Und dafür einstweilen so wertgeschätzte Sätze wie liebt eure Feinde, vergeltet nicht Böses mit Bösen, jagt dem Frieden nach, in die Mottenkiste legen? Was wird aus den Friedensworten, die wir als Schriftlesung gehört haben? Sollen wir diese Friedensbotschaft weiterhin hochhalten als Mahnung, als Stachel? Oder ist das zynisch den Opfern gegenüber oder blauäugig angesichts der Aggression? Was das, was gerade geschieht, für den Kerngedanken unserer Botschaft, dass Gott Frieden für alle will, bedeutet, darüber sind sich Christinnen und Christen alles andere als einig. Kürzlich drohte ein Eklat beim Treffen des Ökumenischen Rats der Kirchen in Karlsruhe, weil es sehr unterschiedliche Sichtweisen auf den Krieg gab. Und in der Evangelischen Kirche Deutschlands, in der EKD, streiten Befürworterinnen von Waffenlieferungen mit Menschen, die ihre Wurzeln in der christlichen Friedensbewegung, beispielsweise bei Schwerter zu Pflugscharen, haben und Konzepte friedlicher und gewaltfreier Konfliktlösung ins Spiel bringen. Wahrscheinlich geht es bei diesem Streit gar nicht um ein Entweder-Oder. Ich denke, wir können weder die Botschaft des Friedens, wie sie uns von Jesus bei Jesus begegnet, in die Mottenkiste packen, noch können wir die Augen vor der Grausamkeit des Krieges verschließen. Irgendwie müssen wir beides zusammenbekommen, zusammendenken. Und das heißt, die Emotionen, die Erschütterung, die Wut, die Ohnmacht, die Fassungslosigkeit angesichts dessen, was in der Ukraine Tag für Tag geschieht, braucht einen Platz in meinem Glauben. All das Elend und die Not, aber auch die starken Gefühle, die dieser Krieg und die Bilder, die er produziert, in mir auslösen, beanspruchen Raum in meinem Lebensgespräch mit Gott, in meinem Beten. Und wie kann ich das alles vor Gott bringen? Als Sprachhilfe begegnen mir in der Bibel spezielle Gebete. Sie werden Rachepsalmen genannt. Diese Rachepsalmen sind Gebetsformulare für den Notfall. Sie bieten Worte an. Sie geben denen, die vor Entsetzen verstummt sind, Sprache. Die Psalmen wollen helfen, dass Menschen die eigene Angst und Ohnmacht, aber auch ihre Wut und den Hass vor Gott bringen können. Gedacht waren diese Psalmen für die Armen und Elenden, für die Witwen und Waisen, für die Entrechteten und Unterdrückten, die keinen anderen Helfer fanden als Gott. Die Gebete der Bibel wollen helfen, angesichts der Ohnmacht daran festzuhalten, er, Gott, kann den Feinden begegnen und sie bestrafen. Gott selbst kann die Gerechtigkeit retten. Gott steht bei. Ein Aufschrei in akuter Not. Ein Schrei des Hilflosen nach Hilfe. Es geht also in diesen Gebeten zunächst einmal nicht um Feinde, sondern um das flehend klagende Gebet des Einzelnen zu Gott. Es sind Worte wie die aus dem 83. Psalm. Gott, schweige doch nicht. Sieh, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Mach's mit ihnen wie mit Midian, das vertilgt wurde bei Endor und wurde zu Mist auf dem Acker. Mein Gott, mache sie wie verwehende Blätter, wie Spreu vor dem Winde, wie ein Feuer den Wald verbrennt und wie eine Flamme die Berge versenkt, so verfolge sie mit einem Sturm und erschrecke sie mit einem Gewitter. Schämen sollen sie sich und erschrecken für immer und zu Schande werden und umkommen. In diesen Psalmversen finden die dunklen Gedanken und die starken Gefühle nach Vergeltung und Rache einen Platz im Gespräch mit Gott. Und das ist gut so. Emotionen brauchen einen Ort im Glauben. Sie müssen nicht vor Gott verschwiegen werden. Im Gegenteil, es ist gut für uns, Verzweiflung und Ohnmacht, Wut und Aggression mit Gott zu teilen. Diese Psalmen geben einen Raum dafür mit ihren Bildern und vorläufigen Worten. Die Übeltäter werden vor Gott benannt, geklagt. Wenn Gott doch nur eingreifen würde, dann könnte die Zuversicht wieder keimen, die Zuversicht auf ein gutes Ende. Bedrückung und Zerstörung muss Einhalt geboten werden, dem Bösen muss widerstanden werden, gerade in Gottes Namen. Doch geht das so? So ungeniert vor Gott von Rache sprechen? Dürfen wir diese alten Rachegebete heute wieder beten, wenn die neuesten Kriegsberichte in uns hilflose Wut entfachen? Können wir unsere Rachegelüste so ohne weiteres in diese Psalmen hineinlesen und Gott um die Überwindung der Feinde bitten? Ich habe den Eindruck, es ist ein sehr schmaler Grat, den wir betreten, wenn wir diese Psalmworte zu unseren machen. Die Psalmen helfen uns dabei, unsere Gefühle und Fantasien vor Gott zu bringen. Dazu sind sie wichtig und können heilsam werden. Was wir aber immer bedenken müssen, diese alten Gebetsworte sind keine Gebete, die Gott zum Erfüllungsgehilfen unserer Rachegelüste machen. Schwierig wird es dann, wenn Menschen real für sich erhoffen, was die Sprachbilder drastisch anklingen lassen. Denn damit geraten sie unversehens in den Sog der Vergeltungslogik. Dann geht es mit einem Mal um das parteiische Eingreifen Gottes für meine Sicht auf die Dinge heute und hier und um die reale Vernichtung des Feindes. Darum, dass der Aggressor ein für alle Mal überwunden wird und dass das Recht und die Gerechtigkeit, wie ich sie verstehe, wieder aufgerichtet werden. Es gibt dazu eine Begebenheit von Jesus und seinen Jüngern. Auf seinem Weg nach Jerusalem wollten die Jünger und Jesus in einem Dorf von Samaritern übernachten. Weil die Dorfbewohner mitbekommen hatten, dass sie nach Jerusalem unterwegs waren, wollten sie Jesus und seine Jünger nicht beherbergen. Die beiden Jünger Johannes und Jakobus ärgerten sich und fragten Jesus: Herr, willst du, dass wir zu Gott beten, er solle Feuer vom Himmel fallen lassen und sie verzehren so wie das Elia auch getan hat. Und Jesus hat sie zurechtgewiesen und gesagt: Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Ich bin nicht gekommen, um Menschenleben zu vernichten, sondern um sie zu retten. Jesus sagt seinen Jüngern unmissverständlich: Hütet euch davor, in die Vergeltungslogik einzustimmen. Das widerspricht meiner Botschaft. Und er fügt gleich eine Begründung hinzu. Denn das führt zu Tod und Elend, und Gott will das Gegenteil. Er will Leben. Im kleinen Zwischenmenschlichen leuchtet uns unmittelbar ein, dass Rache und Vergeltung keine Zukunft haben. Wir kennen die Rosenkriege und Familienfäden, bei denen es auf beiden Seiten nur Verlierer gibt. Ich habe mir im Internet Seiten angeschaut, die Tipps geben, wie man an einem untreu gewordenen Partner bzw. Partnerin Rache nehmen kann. Interessant finde ich, dass diese ratgebenden Seiten meist mit etwas Kleingedrucktem enden. Da finden sich dann Sätze wie: Nimm es, wie es ist. Böse Racheideen helfen nicht wirklich. Oder: Rache ist keinesfalls die Lösung. Du stellst hinterher fest, es geht dir gar nicht besser. Rache schafft keine Gerechtigkeit, sondern neues Unrecht. Was im kleinen Zwischenmenschlichen gilt, ist, denke ich, auch im großen Miteinander so zu erwarten. Zwei, die es wissen müssen, sagen Mahnendes dazu. Martin Luther King sagt: Das Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn hinterlässt auf beiden Seiten nur Blinde und Zahnlose. Und Mahatma Gandhi in ähnlicher Weise: Auge um Auge und die ganze Welt wird erblinden. So diese beiden großen Männer des Friedens über die unweigerlichen Folgen gewaltsamer Rache. Aber wir stehen trotzdem vor dieser Frage: Wie geht das zusammen? Unsere hilflose Wut angesichts dessen, was in der Ukraine passiert, angesichts der Opfer des Krieges und das Wissen, dass Rache nicht in eine Friedenszukunft führt. Diese Spannung kann einen fast zerreißen. Und ich denke, wir müssen sie als Christinnen und Christen aushalten. Unsere starken Gefühle mit Gott zu teilen, kann uns helfen, zusammenzuhalten, was sich gegenseitig auszuschließen scheint: Hass und Versöhnung, Krieg und Frieden. Wir schulden es der Welt, die Hoffnung auf Frieden offen zu halten, auch wenn es schwer ist. Wir können die unangenehmen Worte Jesu, wie es in der Schriftlesung angeklungen sind, nicht beiseite legen. Am Ende meiner Predigt möchte ich einen Text aus Palästina stellen, der für mich in Worte bringt, was es bedeutet, in dieser Spannung zu leben und zu hoffen. Auf Frieden hoffen, auch wenn es lange, sehr lange, fast ein Leben dauert, bis der Schmerz, die Wunden, die Hoffnungslosigkeit, die Wut, die Angst sich legt in mir. Auf Frieden hoffen, auch wenn alle Zeichen um uns herum eher den Krieg verheißen und mein Inneres den Frieden gar nicht zu spüren wagt. Auf Frieden hoffen, auch wenn die Fluchtgedanken mich zu überwältigen drohen. Auf Frieden hoffen und sich bewusst sein, dass er nicht zu erzwingen ist. Auf Frieden hoffen in Zeiten des Unfriedens und dabei freiwillig und bemüht bleiben, ein harter Prüfstein für unsere menschliche Seele, die des Leidens müde geworden ist. Amen. Es gibt eine Vertonung des Psalms 85, Herr, der du vormals hast dein Land, vom Lied 283 singen wir die Strophen 1, 3, 4 und 6. Lasst uns beten. Gott, dein Frieden ist höher, höher als Macht und Hass und alles, was verletzt. Deine Liebe ist größer, größer als Grenzen und Konflikte und alles, was trennt. Ach Gott, was kann ich tun? Ich balle Fäuste in ohnmächtiger Wut. Du nimmst meine Fäuste in die Hand. Meine Augen füllen sich mit Tränen. Du sagst, lehn dich doch an mich in deiner Angst. Ich bitte dich um Frieden, um deinen Shalom. Ich bitte dich für die in Angst um ihr Leben, um die an Grenzen und in den Krisengebieten. Ich bitte dich für die in Verantwortung. Ich bitte dich um Vernunft und Liebe, die leiten. Ich bitte dich um Frieden, um deinen Shalom. Gott, meine Hoffnung ist unbeirrbar auf dich und deinen Frieden. Dieser Frieden soll in den Herzen wohnen und herrschen auf dieser deiner Welt. Das ist meine Sehnsucht. Meine Hoffnung ist unbeirrbar, meine Hoffnung auf deine Liebe. Diese Liebe soll in mir wohnen und in dem neben mir und in allen Menschen. Diese Liebe soll unsere Taten lenken. Wir bitten dich aus ganzem Herzen, Gott. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch einmal ein Friedenslied, Freunde, das der Mandelzweig 655. Am Sonntag, am kommenden Sonntag um 9.50 Uhr ist dann der zweite Gottesdienst der Predigtreihe. Meine Frau wird dann die Predigt halten und wird über dieses alte, alttestamentliche prophetische Bild Schwerter zu Pflugscharen nachdenken. Nun bitte ich Sie, sich zur Fürbitte zu erheben. Stehen bitten wir Gott um seinen Segen, indem wir singen: Verleih uns Frieden ewiglich 421. Empfangt den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.